Ich sag mal, die Hauptveränderungen sind nicht die Tools an sich, sondern es geht wirklich um die Zusammenarbeit, das gemeinsame Lernen, das Knowledge Sharing. Wie kriege ich genau so etwas verteilt im Team? Wie schaffe ich Bewusstsein dafür? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Und da geht es ja auch viel darum, überhaupt erstmal Unsicherheiten, Spannungen sichtbar zu machen, das Wissen zu teilen, gemeinsam Räume fürs Experimentieren zu schaffen.
Willkommen bei Continuous Inspiration. Der Podcast für DigiNautInnen auf der Suche nach Inspiration. Steig ein, unsere Mission startet jetzt.
Bitte stellt euch und eure Rolle in der CI kurz vor.
Hi, ich bin Mariana, arbeite bei der Clone Intelligence und ich arbeite als Backend-Entwickler hauptsächlich im Java und Spring-Kontext.
Hi, ich bin Carlos. Ich bin bei Clone Intelligence in der Rolle KI-Strategieberater.
Und ich bin Maren und arbeite bei der Clone Intelligence als Agile-Coach.
Carlos, was unterscheidet eine echte KI-Strategie vom bloßen Einsatz von KI-Tools und welche Rahmenbedingungen brauchen Unternehmen, um KI-Einsatz sinnvoll zu planen?
Prinzipiell, das Thema KI wird in vielen Unternehmen als opportunistisch verwendet. Man denkt, man kann mit KI schnell starten, aber dann geht man schnell in den Chaosbereich. Man sollte eigentlich strukturierter rangehen, eine langfristige Plan stellen und dann die Kernfragen, die man eigentlich als Hilfe nutzen könnte, wäre, welche Geschäftsziele wir mal suchen und unterstützen wollen, die Use Cases, die am besten dazu contributen und die Priorisierung dazu und dann das Thema Risiken mehr in Bezug auf welche Risiken akzeptieren wir mal als Unternehmen, wenn wir mal uns auf die KI-Reise machen. Ne? Was viele Unternehmen, ja, man kann sagen, fehlerweise machen, ist der Klassiker Shadow AI. Jeder weiß ein bisschen von Prompting und ich kenne mein Toolsets und dann am Ende gibt es überall kleine Silos, nicht strukturiert. Und dann, das führt nicht in die richtige Richtung.
Welche Geschäftsziele sollte KI primär unterstützen und wie priorisiert man das?
Ja, die Geschäftsziele können in verschiedenen Merkmale angeschaut werden. Ne? Aber prinzipiell geht es um 5 Punkte, die man betrachten könnte. Also einmal das Thema Governance. Governance nicht nur von den Tools, die man verwendet, aber das Thema Daten spielt eine sehr wichtige Rolle. Da soll mehr oder weniger zusammen das Thema wachsen. Das Thema Management Buy-in, es ist auch ein wichtiger Punkt, wenn die Initiativen von das Management nicht unterstützt worden werden, dann können eventuell verschiedene Roadblockers finden in den ganzen Reise. Ne? Man muss auch realistisch sein und bestimmte KI-KPIs definieren, die schnell mehr oder weniger zurückzahlen, weil dann verliert man eventuell die Motivation und dann die Leute suchen sie sich anderen Motivatoren oder andere Wege, um die Ziele zu erreichen. Eine der Empfehlungen, die man sich anschauen könnte, wäre das eine zentrale Steuerung der Strategie, dass man auf einen Seite, klar, man kontrolliert, wohin die Reise gehen könnte, aber noch dazu, die verschiedenen Teams und Stakeholders sollen unterstützt werden und enabled werden. Ne? Und am Ende, letzter Punkt, wäre das Thema Compliance und Ethik, dass man einen bestimmten Do's und Don'ts ganz klar definiert und verfolgt.
Mariana, du bist als Backend-Entwicklerin tätig. Was bedeutet für dich KI im Entwicklungsalltag? Wo hilft sie und wo entstehen neue Fragen?
Unser Ansatz in unserem großen Projekt in einem großen Logistikunternehmen war tatsächlich direkt, also wirklich relativ früh ein Governance-Ansatz, dass es ein AI-Package gibt, wo wir alle unsere Prompts zusammenführen, wo wir unsere Skills zusammenführen. Das hat einen großen Vorteil, hat Carlos auch schon gesagt, ja, es ist ein großer Governance-Vorteil, weil wir einfach nur ein Package haben, um das wir uns kümmern. Das ist auch ein großer Compliance-Vorteil, weil auf alle Fälle von Anfang an Management da ein Auge drauf hatte und es genau darum ging, dass es rechtlich gesehen abgesichert ist, dass es auch für alle funktioniert. Das geht über mehrere Projekte, also da ist jeder mit gut aufgehoben und das hat für uns auf alle Fälle einen großen Vorteil gebracht, kann ich sagen. Und das hat unseren Alltag wirklich mitbestimmt. Also unser Alltag ist jetzt nicht nur einfach, ich schreibe einen Prompt und werfe mal schnell einen Log irgendwo in den Chat und kriege irgendwas raus. Das ist natürlich das ist einfach auch immer Teil. Also für einen Bugfix ist das wirklich einfach, sagen wir mal so, 50% der Arbeitsrealität. Der Rest ist aber tatsächlich okay. Die Agents sind vordefiniert, die Skills sind vordefiniert. Was ich machen kann und wie ich es machen kann, haben wir zusammen beschlossen. Und das gibt eine gewisse Sicherheit, mit AI umzugehen. Und es gibt einem auch, ja, es gibt uns tatsächlich so auch sogar so ein bisschen eine Kostenübersicht oder ein besseres Verständnis für unsere Kosten, weil wir die Prompts schon auch so kosteneffektiv definiert haben. Also es sind wirklich super viele Vorteile davon, wenn man von Anfang an eine echte KI-Strategie verfolgt und nicht einfach nur sagt, ja, jeder bringt jetzt hier seinen eigenen API-Key mit und wir gucken mal und jeder wirft irgendwas in den Chat, selbst wenn wir dafür Profile hätten, also wie man da Copilot zu nutzen hat. Also das ist so mit unsere größte Experience, dass das wirklich wichtig ist, dass man es zusammen erstellt.
Da würde ich total gern was zu sagen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Themen, auch wenn man meine Rolle ein bisschen mit einbringt, sei es jetzt der Teamcoach oder im Scrum-Umfeld der Scrum Master oder der Agile Coach. Die Titel sind da ja vielfältig in dem Sinne. Gemeinsam mit dem Team einfach zu schauen, okay, was ist denn sinnvoll automatisierbar? Welche bleiben auch bewusst menschlich von den Tätigkeiten und den Aufgaben, die wir haben? Und gerade auch, dass die Themen wie Unsicherheit, Skepsis oder auch Angst erstmal überhaupt sichtbar zu machen und besprechbar zu machen und zu schauen, okay, wo braucht es denn klarere Leitplanken, gerade auch in den Bezug, was ihr beide auch gesagt habt, Thema Sicherheit, wenn wir an den EU-AI-Act denken, wo braucht es nochmal ein bisschen mehr Bewusstsein für die Fehleranfälligkeit, für das Thema Qualität, für das Thema sensible Daten? Also ich finde das einen ganz, ganz spannenden Punkt, den du da sagst und kann den aus meiner Perspektive auch nur unterstützen.
Ich würde noch in Bezug auf die Geschäftsziele noch aufbauen. Vielleicht könnte man sich bestimmten Merkmale sich anschauen. Also die klassischen vier, die man in der Regel bespricht, sind Themen in Bezug auf Effizienz, Wachstum, Qualität und Risikoreduktion. Und spezifisch in Bezug auf Effizienz muss man manchmal definieren, was das bedeutet. Ist das eine Effizienz in Bezug auf Geschwindigkeit, Time to Market, wie man das kennt? Ist das reine Automatisierung von Prozessen? Also da muss man ein bisschen so klar definieren, was das bedeutet. Ne? Und dann in Bezug auf die Priorisierung, dann spricht man über Themen wie, sind die Use Cases wirklich realisierbar? Viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie denken, KI ist Magie, 3-4 Prompts, ein bisschen 3-4 Workshops und dann haben wir alles drauf. Da muss man realistisch sein und sagen, okay, es gibt bestimmte Proof of Concepts, die man ausrollen könnte. Man probiert aus, ob das funktionieren würde und dann könnte man dann drauf wachsen. Das sind die 3-4 Punkte, die ich mal empfehlen würde.
Ich finde, Effizienz ist wirklich ein schwieriges Konzept, wenn es um AI geht, weil genau wie du sagst, so was genau möchte ich da messen und bin ich wirklich sicher, dass es effizienter ist, weil die eine Sache ist zu sagen, AI hat mir sehr schnell Code erstellt, der von mir aus auch gerne funktioniert. Das ist eher so, okay, den Code, den aber erstellt wird, den muss ich sowieso erstmal nochmal extra überprüfen. Da hat sich meistens, würde ich es genauso schnell schreiben, wie ich es auch überprüfen muss, Minimum. Und meistens ist es auch so, dass es sehr viel Code erzeugt, für teilweise sehr kleine Fragen, ja. Und da ist die Hauptaufgabe eines Entwicklers, ist da halt eher abstrahieren, ja. Und AI abstrahiert nicht. AI erzeugt ja einfach den gleichen Code immer und immer wieder. Also das Dry-Principle ist AI noch nicht so bekannt. Und don't repeat yourself. Und das ist tatsächlich ziemlich schwierig, da von Effizienz zu reden. Was aber in dem Fall hilft, ist, dass total viele repetitive Sachen und viel Vergleiche wegfallen. Also wenn ich sowas möchte wie Documentation schreiben. Ne? Das ist wirklich, ich möchte einfach nur durch diesen Code diese Klasse beschreiben. Ja? Das kann ich auch einmal drüber lesen und bin sicher, dass es stimmt. Dafür ist es gut. Ich kann mir Diagramme zeichnen lassen. Dafür ist AI tatsächlich überraschend gut. Ja, das sind so Sachen, wo man immer sagt, also ich sage immer, ja, die AI nutzt man besonders dann gut, wenn es für Lücken eingesetzt wird, die wir uns immer wünschen, dass das doch mal jemand gemacht hätte, aber da dann doch nie Zeit für ist. Und deswegen für Documentation gut, um Readmes regelmäßig anzupassen. Einfach bei jedem Feature mal sagen, ach ja, und wenn ich das jetzt gerade gemacht habe, passt doch mal schnell das Readme noch mit an. Das macht ein Mensch nie, weil das einfach nur Arbeit ist. Das ist nicht, da muss ich nicht wirklich bei bedenken, da muss ich nicht kreativ irgendwas bei lösen. Das ist einfach nur, irgendwie ein bisschen Hausmeisterarbeit. Und das kann AI sehr gut ersetzen. Also, ja.
Ich möchte gerne einen Kollegen zitieren, der mal sagte, die KI sind unheimlich kompetente PraktikantInnen. die mir unheimlich viel an so repetitiven Tasks, Dingen abnehmen kann. Die Aufgaben, wo ihr sagt, da würde ich mir wirklich mal wünschen, dass das jemand übernimmt. Jedoch vorauszusetzen, dass die Praktikantin oder eben die KI meinen Kontext kennt, meine Erfahrung mitbringt, das ist einfach zu viel. Diese fast Vermenschlichung von KI in dem Fall ist, glaube ich, eine große Falle, in die man tappen kann.
Einer der Punkte, den man genau in diesem Bezug anschauen sollte, ist das Thema Skalierbarkeit. Sind die Use Cases, die man verproben wollte, sind die Einsätze, die man ausgewählt hat, kann man damit was skalieren? Ne? Weil es gibt bestimmte Resultate, die super wow sind, aber ja, morgen wird es nicht mehr relevant. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, das man immer wieder gerne sich anschaut.
Ja, das ist, ich glaube, das überzeugt vor allem Management dann immer sehr schnell. Das ist dieses Magie-Element, dass Leute sagen, oh, ich habe da, sie haben in 5 Minuten diesen tollen Proof of Concept für dieses Feature oder sogar für dieses ganze Softwarepaket gemacht. Und das heißt ja, dass AI alles kann. Ja, das ist alles, ach guck mal, das war in 5 Minuten fertig. Ja, aber ihr müsst das nicht warten, ihr müsst dann keine neuen Features einbauen. Es muss nicht regulär auf Production laufen, es muss nur halt einmal funktionieren, ja. Das ist halt einfach nicht das Gleiche wie ein guter Work, wo ich dann sage, nee, wo ihr AI wirklich benutzen müsstet, ist, wenn ihr Sachen automatisieren wollt. Und zwar nicht automatisieren mit AI, sondern sich mal die ganzen Skripte schreiben lassen, die man sonst immer gesagt hat, ja, das schreibe ich mal. Ne? Ich schreibe mir mal ein Skript, das mir die ganzen Branches vergleicht und mir einfach aus Jira, ich weiß, ich muss für jedes Feature eine bestimmte Anzahl an Branches anlegen. Also es sind einfach solche Tasks, die man nie macht und dann irgendwo runterfallen. Sowas, dafür ist AI super. Und dann ist es nämlich auch skalierbar. Da geht es dann wieder an skalierbar. Wenn ich es nutze, um Aufgaben zu schreiben, zu automatisieren, die dann wieder für alles gelten. Also, weil viele Entwickler, natürlich können wir auch alle Shell-Skripts schreiben und Power-Shell-Skripts schreiben, aber normalerweise bist du halt in deiner Business-Logik. Du machst genau solche Sachen nicht. Aber genau dafür ist es besonders gut geeignet. Und noch ein Punkt, da wo ich auch skalierbar ist, oder sagen wir mal, da geht es eher darum, wie du es schaffst, Arbeit im Team zu verteilen. Ne? Wenn es mal zu einem schnellen Ausfall kommt von einem Teammitglied, das ein spezielles Knowledge hat, zum Beispiel ein Frontend-Entwickler, ne? Ich bin Backend-Entwickler und bei uns war es halt so, okay, da ist jetzt unser Frontend-Entwickler, ist jetzt kurz mal weg für eine Weile, aber es gibt eine Aufgabe im Frontend. Wenn die Aufgabe allgemein genug ist, also wirklich so eine Standardaufgabe ist, wo ich immer sage, du musst dir überlegen, was für Datenmengen hat die AI, welche Daten sind vorhanden. Wenn ich denke, dass diese Aufgabe sehr gut beschrieben ist, dass meine Modelle wahrscheinlich das schon 30 Milliarden Mal gesehen haben, dann kann ich auch diese Aufgabe ausführen, obwohl ich kein Frontend-Entwickler bin. Und weil ich mir dieses Wissen holen kann und kann einmal kurz ersetzen. Es geht aber wirklich ausschließlich für Aufgaben, von denen ich sicher bin, dass die Datenmenge vorhanden ist. Weil sonst bräuchte man Spezielles. Also dann brauchst du schon wieder Frontend-Entwickler. Ich kann aber schon mal sowas machen, wie die Dependencies updaten oder so. So kleine Sachen. Und das entlastet die Teams schon wieder total. Dass du weißt, im Notfall können wir uns einmal behelfen. Wir haben einmal eine Krücke dabei. Das ist so ein kleines Sicherheitsnetz, mehr nicht. Aber es ist da, wenn wir es brauchen.
Und gerade die skalierbaren Themen, wo es auch um das Automatisieren von Aufgaben geht, das schafft wieder Räume, das schafft wieder Denkräume, Freiräume für die Menschen im Team, für die sie sonst keine Zeit haben, die aber einfach unheimlich großen Business-Value oder in dem unheimlich viel Business-Value stecken kann.
Wenn man schafft, die Teams zusammenzubringen auf Basis einer bestimmten Strategie, dann passieren doch die echten Magie-Momenten. Was man auch betrachten könnte und betrachten soll, ist das Thema Compliance. Ne? Gibt es bestimmte Vorgaben, die man innerhalb der Firma definieren kann und darf? Es gibt aber Vorgaben, die nicht nur in der Firma gelten. Ne? Das sind von der Regierung definiert, die europäische Vorgaben. All das ist ein trockenes Thema, aber das muss im Kopf von allem da sein und das muss permanent wiedergeholt werden.
Und da kann ich wirklich nur empfehlen, das halt wie bei uns in einem großen Logistikunternehmen zu machen und da wirklich einer der ersten Schritte direkt mal gucken, was sind denn die Compliance-Themen, die dahinter stehen, was sind denn die, und das ist halt Governance, weil ich weiß, dass da Leute wie Security-Experten über dieses Projekt gucken, dass Leute aus der Legal-Abteilung darüber gucken, Leute, die eine Expertise haben, die ich als Entwickler nie habe und die dafür sorgen, dass wir nicht in diesen typischen Sumpf fallen, den Carlos halt so beschreibt. Ne? Dass dann doch schnell mal Chaos passiert oder dass schnell Gesetze verletzt werden, von denen man halt gar nicht wusste, dass man da hätte irgendwo drauf achten müssen. Ne? Und da kann ich nur sagen, kann ich allen empfehlen, da mal drüber nachzudenken, das gemeinschaftlich zu beschließen.
Welche Kompetenzen benötigen EntwicklerInnen?
Neugier. Das ist die Hauptkompetenz. wenn es jetzt wirklich nur um Kompetenzen geht, dann würde ich sagen, es ist wirklich immer von Vorteil, zumindest grundlegend zu wissen, welche Effekte bestimmte Prompting-Techniques haben. Man muss ja kein super Experte sein, weil meistens, ich sage ja, 50% Minimum meiner Entwicklerzeit mit AI ist folgendes: Hier ist mein Log, was passiert? Ja, da brauche ich keinen, da muss ich nicht so tun, als ob ich da jetzt hier da die Mega-Prompting-Expertise für brauche. Es ist aber unfassbar wichtig, sie zu haben, genau für solche Fälle, wenn man mit Leuten zusammenarbeiten möchte. Wenn man eher mal die Markdown-Files schreibt, die deine Application beschreiben, die wirklich mal definieren, was in deiner App passiert. Und da sollte man schon ein bisschen Prompting können. Ansonsten ist es auch deswegen ganz interessant, weil jetzt hat sich halt die Kosten, es gab ja eine große Kostenmodellumstellung bei Microsoft Copilot. Und das betrifft wahrscheinlich wirklich die allermeisten großen Firmen, weil die meisten nutzen Copilot. Und dann ist Prompting-Expertise doch wieder interessant, weil das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich auf die Kosten sich auswirken. Und wirklich schon da an abgesehen, also kann, wenn du verstehst, wie Markdown-Files funktionieren für AI, wie man die hinterlegt, das ist eigentlich schon fast alles, was man so braucht. Aber was ich immer empfehle, ist, vielleicht wäre es ganz gut, wenn die Leute verstehen würden, wie man Prompts auch evaluiert, dass es dafür Techniken gibt und dass sie sich Entwicklern immer mal empfehlen, wenn die nämlich so ein Governance-Projekt haben. Also wenn sie sagen, ich möchte gerne meinen Markdown-File mit meinem Kollegen sharen, aber mein Kollege hat ja auch einen Markdown-File und welcher davon ist denn besser und welches Element davon ist besser, das kann man feststellen. Und wenn man das feststellt, sein ganzes Team zum Beispiel, jeder bringt was mit, dann könnte man zusammen wirklich tatsächlich einen besseren Markdown schreiben. Nicht jeder Prompt ist gleich. Aber wenn man das natürlich als Mensch liest, kann ich vielleicht als Mensch gar nicht beurteilen, welches davon war jetzt besser. Aber ja, das kann man evaluieren lassen. Das würde ich sehr empfehlen, dass die Developer darüber nachdenken. Hey, wie könnte ich denn rausfinden, was von unseren ganzen Markdown-Files, die Wust, die ich da geschrieben habe, was davon ist denn eigentlich gut? Das ist dann doch wieder ein Skill, eine Kompetenz, von der ich sehe, das könnte man noch ein bisschen mehr verteilen an die Leute.
Ja, genau da sehe ich auch tatsächlich auch die Rolle vom Teamcoach wieder sehr stark dabei. Ich sag mal, die Hauptveränderungen sind nicht die Tools an sich, sondern es geht wirklich um die Zusammenarbeit, das gemeinsame Lernen, das Knowledge Sharing. Wie kriege ich genau so etwas verteilt im Team? Wie schaffe ich Bewusstsein dafür? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Und da geht es ja auch viel darum, überhaupt erstmal Unsicherheiten, Spannungen sichtbar zu machen, das Wissen zu teilen, gemeinsam Räume fürs Experimentieren zu schaffen, die zum einen mit Compliance einhergehen, Thema Kostenbewusstsein. Da gibt es ja unheimlich viele Faktoren und dass einfach da jemand da ist, das zu moderieren, finde ich unheimlich wichtig und sehe ich da auch durchaus in der Rolle des Teamcoaches.
Wie können Führungskräfte KI-Initiativen klar kommunizieren, sinnvoll aufsetzen und ihre Teams dabei mitnehmen?
Ich glaube, das ist ein Thema, das nicht unbedingt nur mit KI zu tun hat. Es kann passieren, dass man eine Strategie definiert und dann am Ende des Tages fliegt nicht, wenn man sich das vorgestellt hat. Es gibt jede Menge Faktoren. Ich würde das Thema, ja, KI hat gerade einen wichtigen Hype und verspricht vieles, aber einen Prozess, wo die Realität nicht unbedingt der Strategie entspricht, würde ich vielleicht nicht nur mit der KI betrachten, sondern das ist ein generelles Verhältnis, das man eventuell sehen könnte in anderen Bereichen. Spezifisch mit KI, da passieren bestimmte, normalerweise keine guten Effekte, aber auch manchmal per Zufall der eine der anderen guten Effekte. Aber die Regel ist, dass das Investment, das man sich vorgestellt hat, wird nicht realisiert. Man hat 12 Monate investiert in entweder Schulungen oder neue Technologie oder ich weiß es nicht. Und dann all das wird leider nicht mehr zu verwenden kommen. Ne? Da muss man sich, die Empfehlung ist immer wieder, kurze Zyklen zu definieren. Ne? Und da glaube ich, das ist genau die Rolle von Coaching, den man auf Management-Ebene benötigt. So alle, wie auch immer, 3 Wochen, 3 Monate, weiß ich nicht, wie viel man in der jeweiligen Firma definiert. Aber dann der Coach muss im Puls des Managements sein und sagen, hey, bitte nicht in 3 Jahren denken, spezifisch mit KI. In anderen Themen, logischerweise, muss man seine langjährige Strategie definieren. Aber in Bezug auf KI muss man am Puls der Entwicklung bleiben weil entwickelt sie sich so schnell, nicht nur innerhalb der Firma, aber auch da draußen mit allen diesen Vendoren, die auch alle 3 Monate den Preismodell verändern oder bringen neue Modelle, die eventuell nicht komplett sicher sind. Ne? Also ich glaube, da sehe ich die Rolle permanent nah an das Management und auch Change Management generell für die Mitarbeitenden.
Definitiv. Das Überprüfen und Anpassen und das in kurzen Zyklen ist absolut mit das Wichtigste, gerade in dieser Schnelllebigkeit, in der wir einfach leben. Die Welt, die sich einfach schnell verändert, die Anforderungen am Markt, die sich verändern, Kunden, die sich verändern, Anforderungen, Gesetze. Da einfach immer im Gespräch zu bleiben und auch die Impulse reinzugeben und nicht auf einer einmal gemachten Strategie zu beharren oder einem Plan in dem Sinne. Auch was damit reinspielt, das Thema Fokus halten, sei es eben einmal auf der Management-Ebene, aber auch im Team. Fokus halten, was wollten wir ausprobieren, was war die Idee, was war gerade unser Experiment, das wir gestartet haben und nicht noch 5 andere Handlungsstränge aufmachen, sondern wirklich zu schauen, Fokus halten, Überforderung vermeiden, die Zusammenarbeit weitergestalten, das Thema im Team psychologische Sicherheit herzustellen, auch sagen zu können, ich fühle mich unsicher damit, ich brauche Unterstützung, ich möchte mich gerne mit jemandem austauschen und da dann auch drauf zu reagieren. Weil es gibt einfach Menschen, die haben noch mehr Erfahrung, die waren vielleicht schon neugieriger oder früher oder schneller dabei. Und da das Wissen zu teilen, zu schauen, dass man gegebenenfalls durch Pairing oder Mentoring eben gucken kann, wie kann ich Wissen weitergeben, wie kann ich beim Lernen und Experimentieren unterstützen, um Sicherheit herzustellen. Gerade auch mit dem Thema Compliance wiederum, welche Daten darf ich da jetzt eingeben, wie kann ich das machen, was passiert dann? Das kommt ja auch nur durch Erfahrung und durch selber machen. Und das zu unterstützen, diesen Prozess, da definitiv sehe ich die Teamcoaches in einer sehr tragenden Rolle.
Und aus meiner Sicht, das trifft genau den Punkt, den spezifisch, nicht nur KI generell, aber spezifisch mit dem Thema GenAI. Es kam so schnell und so einfach an die Hände der Leute, die manchmal eine Meinung gebildet hat, obwohl man nicht unbedingt im Geschäftsumfeld gewesen war. Also man hat seine Erfahrung gesammelt und dann irgendwann kam das Thema GenAI in der Firma und dann es hat komplett 2 verschiedenen Geschmack. Da muss man wirklich differenzieren, wofür brauche ich GenAI privat und wofür brauche ich GenAI in Bezug auf die Firma. Und da ist, wo das Management ganz klar sich positionieren soll und ganz klar Unterstützung bekommt. Ne?
Ganz genau, um da das Thema, die Rolle der Führungskraft auch in dem Sinne, der Führungskräfte, wie sie ihre Teams mitnehmen können. Wichtig ist einfach, wie sieht das Spielfeld aus? Wo sind die, ich sage jetzt mal, die Auslinien gezogen? Welche Regeln gibt es? Und das auch immer wieder klar zu machen. Und dann muss man auch überlegen, es kommen neue Menschen ins Team. Menschen gehen gegebenenfalls, wenn es um Projekte geht, auch mal in andere Teams. Immer wieder klar zu machen, die Spielregeln können hier anders aussehen. Die Erfahrungen sehen anders aus. Das Miteinander sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Und da immer wieder klar zu machen, das ist das Spielfeld, das sind die Spielregeln. Was passiert? Ne? Regeln haben auch Konsequenzen. Was passiert bei Nichteinhaltung der Regeln? Und das einfach immer wieder klar zu machen, immer wieder transparent zu halten und Transparenz herzustellen und das selber auch vorzuleben. Da sehe ich auch einfach die Führungskräfte ganz stark in der Verantwortung, eben da voranzugehen und diesen Raum zu schaffen für ihre Teams.
Mir ist aufgefallen, dass das ist wirklich ein sehr, sehr großes Projekt, wo ich drin arbeite, mit sehr altem Code teilweise, einfach weil das nun mal, manchmal ist das so, wenn ein System alt ist, ist es nicht schlecht, sondern es hat einfach sehr, sehr viele Jahre lang ein Produkt am Leben erhalten. Und das führt aber oft dazu, dass das auch sehr eingefahrene Prozesse sind. Und bestimmte Prozesse müssen halt dort auch auf bestimmte Art eingehalten werden. Deswegen ist Wasserfall teilweise einfach vorgeschrieben. Es ist gar nicht möglich, in bestimmten Arten agil zu sein, wie man das vielleicht aus Softwareentwicklung sonst kennt. Aber ich muss sagen, alleine der Fakt, also KI war da wirklich disruptiv und hat dafür gesorgt, dass einfach ein agileres Mindset automatisch reingetragen wurde, einfach weil sich so schnell so viel verändert hat. Und dann wollte man das ausprobieren. Ach, nächste Woche ist das schon wieder gestrichen worden. Das hat dann dazu geführt, dass überhaupt mal die wurden überhaupt mal konfrontiert mit der Idee, dass etwas sich kontinuierlich so schnell verändern kann, wenn das nämlich so Systeme sind, deren Produkt nun mal einfach immer existiert hat und wahrscheinlich auch in der Zukunft eigentlich mehr oder weniger immer existieren wird, dann habe ich immer das Gefühl, dass der Veränderungsdruck einfach nicht hoch genug ist und die nicht in der gleichen Art konfrontiert sind, wie das normalerweise im Softwareentwicklungs ist. also im Change Management musste da unfassbar viel passieren. Also wir haben tatsächlich echt Scrum Master und Change Management gebraucht und ich finde, die Firma hat unfassbar viel gelernt. Der ganze Konzern hat sehr viel darüber gelernt, wie man agil arbeitet. Einfach an dem Fakt, dass so wie immer ging nicht mehr. Und damit wusste man von Anfang an, damit werden wir gegen Baum fahren. Das war halt so klar, weil schon nächste Woche waren die Headlines eine andere und die Woche drauf waren die Headlines eine andere. Und so ein disruptiver Change, ja, ist beängstigend, hat uns als Softwareentwicklern aber wirklich die Möglichkeit gegeben, ganz neu klar zu machen, das ist gut so. Wir wollen eigentlich am Puls der Zeit bleiben. Das ändert sich auch nicht mit dem Produkt. Eigentlich möchte ich es immer so entwickeln, dass es genau jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt passt. Und dann haben wir wirklich, das hat dazu geführt, dass wir Agile, also wirklich etwas eingeführt haben, was mehr ist wie Agile.
Die agile Zwiebel ist da, was mir in den Sinn kommt. Und wenn man da an die KI denkt, KI ist auf der Tool-Ebene. Tools, Prozesse kann man wunderbar nutzen, ohne in irgendeiner Form Richtung Werte oder Mindset etwas zu verändern. Grundsätzlich, wie du sagst, Marianne, hat das erstmal das Ganze angestoßen, aber das Thema Werte und Mindset ist etwas, was die KI nicht hat. Die KI hat keine Moral, keine Intuition. Sie simuliert Intelligenz. Aber da ist es, wo es den Menschen braucht, wo es den Faktor Mensch braucht, das Thema Mindset, das Growth Mindset. Ich möchte etwas verändern. Ich weiß, dass ich lernen kann. Ich weiß, dass ich jeden Tag aufs Neue Dinge anders machen kann. Und das finde ich unheimlich entscheidend, denn ich glaube, dass gerade der Einsatz von KI auch viel Unsicherheit bei den Menschen auslöst. Was ist mit meinem Job? Und da kann ich nur wieder darauf zurückkommen, es schafft einfach Räume für die Arbeit, die im Moment liegen bleibt, weil einfach andere Dinge zu tun sind, die KI gegebenenfalls besser übernehmen kann und einfach den Raum macht für die Dinge, wofür es eben die menschliche Komponente braucht.
Continuous Inspiration ist eine Produktion von Cologne Intelligence. Alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes sowie auf unserer Webseite. Bleib im CI-Orbit und folge uns auch auf LinkedIn und YouTube. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Mission wieder an Bord bist.